بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم und auf seine Familie und auf seinen Gefährten und auf all denjenigen, die ihm folgen bis an den Tag der Auferstehung, bis an einem Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommt, wird noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet, und du wirst niemanden finden können, der ihn in die Irre leitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist irre geleitet, und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Bitten Allah subhanahu wa ta'ala um Wohlbefinden, bitten ihn um Rechtleitung bis zum letzten Atemzug, bitten ihn darum, dass er uns als Muslime sterben lässt, als Muslime auferstehen lässt, bitten ihn subhanahu wa ta'ala unsere Sünden zu vergeben. Wir bitten ihn darum, dass er diese Sitzung zu einer Sitzung macht, in der er subhanahu wa ta'ala die Sünden derjenigen Menschen, die an ihr teilnehmen, verzeiht, vergibt, denn er ist derjenige, der zu imstande ist, und er ist derjenige, der stets vergibt, subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, heute wollen wir uns inshallah ta'ala wieder einem Kapitel widmen aus einem Buch namens Al-Jami' li-Akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami'. Dieses Buch, liebe Geschwister, auf Deutsch kann man sagen, ist eine Ansammlung an Charaktereigenschaften eines Überlieferers und Verhaltensregeln eines Zuhörers. Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon ein paar dieser Unterrichte sich angehört. Sie sind sehr wichtige Unterrichte, wenn es um die Benimmregeln geht. Die Benimmregeln, liebe Geschwister, dem Umgang gerade mit einer Person, die dir etwas beibringt, oder allgemein mit einer Person, die etwas Gutes tut, sind so wichtig, dass selbst wenn du die Wahrheit sagst und das Gute sagst, aber wenn du es falsch machst, dann kann es sein, dass deine Da'wah oder das, was du erreichen willst, dass du dein Ziel nicht erreichen wirst. Warum? Weil du die falsche Art und Weise gewählt hast. Und der Beweis dafür haben wir im Koran al-Karim, in dem Allah subhanahu wa ta'ala uns sagt, dass selbst wenn man über La ilaha illallah spricht und die Wahrheit sagt, nicht als die Wahrheit sagt, aber macht es auf die falsche Art und Weise, mit einem schlechten Benehmen, dann werden die Leute die Wahrheit nicht akzeptieren, obwohl es die Wahrheit ist. Und der Beweis ist, Allah sagte, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Also du hast jetzt das beste Beispiel, das Beispiel des besten Menschen mit der besten Botschaft, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mit dem Islam. Wenn er sallallahu alaihi wasallam hartherzig und schroff gewesen wäre, dann wären die Leute ihm davongelaufen. Klar? Also sogar der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er es auf falsche Art und Weise gemacht hätte, obwohl er zu La ilaha illallah aufruft, wenn er es falsch macht, dann die Leute würden die Wahrheit nicht von ihm annehmen. Ob sie das berechtigterweise machen würden oder nicht, ist ein anderes Thema. Wichtig ist, du möchtest ja, dass du dein Ziel erreichst. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich kümmert um die Benimmregeln, über die Anstandsregeln, die Etiketten, wie geht man mit anderen um, gerade wenn es um die Religion des Islam geht und man etwas lernen möchte. Und das ist eine Ansammlung, in der es in erster Linie geht um die Beziehung eines Überlieferers, eines Gelehrten, der Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelernt hat, von seinem Lehrer wiederum. Und jetzt ergibt sie weiter an seinen Schüler, damit der Schüler diese Hadithe auch wieder eines Tages an seinen Schüler weitergibt. Und dadurch entsteht eine Überlieferungskette, genannt Isnad oder Sanad im Arabischen. Dass es hier hauptsächlich um Hadith-Überlieferung geht, ist für uns nicht wichtig. Wir sollen das nur wissen, damit wir wissen, warum die ganzen Überlieferungen, die wir euch heute inshallah vorlesen werden, in diesem Zusammenhang stehen. Warum? Weil es eben um dieses Thema geht. Aber für uns ist wichtig, was können wir daraus lernen? Denn es geht hier allgemein um die Beziehung eines Lehrers mit seinem Schüler, und wie kann er sich diese Beziehung am besten vermasseln. Ja, das ist sozusagen das, was wir lernen wollen, damit wir der Sache aus dem Weg gehen. Das Buch ist von Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullahu ta'ala, heißt Abu Bakr Ahmad ibn Ali. Und dieser Al-Baghdadi, hört man ja schon raus, kommt aus Baghdad. Baghdad ist Deutsch, was man sagt, Bagdad. Okay? Bagdad. Bagdad, die Hauptstadt vom Irak. Und deswegen findet man manchmal, dass Baghdad schreibt man im Deutschen mit GH, weil man dieses rein irgendwie vielleicht aus dem Englischen zum Ausdruck bringen will, ist für uns egal. Er ist ein Gelehrter des 5. Jahrhunderts. Natürlich, wenn ich von den Gelehrten der islamischen Welt spreche, meine ich damit die Hijri-Zeitrechnung. Also er ist gestorben im Jahr 463, rahimahullah ta'ala. Wir werden jetzt etwas hören, was nicht unbedingt etwas ist, was jetzt, wo du sagen wirst, das ist der Renner, das hat jetzt wirklich mein Herz belebt. Aber ich sage dir noch einmal, hier gibt es Dinge. Wenn du sie missachtest, machst du dir die Beziehung mit anderen Menschen kaputt. Und wenn du dir die Beziehung kaputt machst mit anderen Menschen und es waren zufälligerweise jemand, von dem du deine Religion lernen kannst oder lernst, dann hast du mehr verloren als du, als er. Es kann sein, sogar, dass dein Lehrer einen Fehler macht. Kann sein. Ich meine jetzt in Bezug auf Charakter und solche Sachen. Kann sein, dass er wenig Geduld hat mit dir. Kann sein, dass er schroff ist mit dir. Kann sein, dass du ihn anrufst am Telefon und er gibt dir eine kurze, knappe Antwort. Kann alles sein. Aber wenn du jetzt falsch reagierst, verlierst du insgesamt mehr. Und du bist der letztendlich große Verlierer. Und das wollen wir nicht. Und deswegen, das erste, es wird auch, verzeiht mir, wenn ein bisschen manchmal die Ordnung nicht ganz stimmt. Ich habe heute einen Stift dabei und werde euch später, inshallah ta'ala, wenn wir die Zeit durchkommen, etwas an die Tafel schreiben. Das geht nur darum, damit man ein paar Sachen besser versteht und sich die vor Augen halten kann. Nicht jeder von uns ist der arabischen Schriftsprache so mächtig. Das Kapitel, das wir jetzt angehen, wir haben in den anderen Unterrichten über viele Sachen gesprochen. Über so viele Sachen gesprochen, die wirklich, subhanallah, so detailliert sind, dass du nur sagen kannst, Alhamdulillah, alles so gebet Allah dafür, dass er mich zur Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Wenn du das liest und das hörst, wenn du die Unterricht nicht gehört hast, hör dir sie an. Das ist kein Selbstlob, ich sage eigentlich nur das, was al-Khatib al-Baghdadi überliefert, rahimahullah ta'ala. Ja? Hör dir das an und mach dir bewusst, kannst du dir vorstellen, dass es so etwas in einer anderen Umma, außer von der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gibt überhaupt? Das wirst du dir die Frage mal beantworten. In diesem Abschnitt geht es darum, wie lernt man etwas von seinem Lehrer? Wie empfängt man die Information von seinem Lehrer? Kayfiyat, babu kayfiyat al-hifzi anil muhaddith. طيب. Die erste Sache ist, wenn du in einem Unterricht bist, versuchst du bitte, lieber Bruder, liebe Schwester, diesen Worten volle Aufmerksamkeit zu geben. Du bist in einem Garten, der Gärten des Paradieses. Das, die Sitzung, in der du dich jetzt gerade befindest, das sind die Sitzungen, die dir, insha'Allah, gut angerechnet werden. Sie sind die Sitzungen, die deine Waagschalen erschweren werden. Wenn die vorbei ist, hört dieser Lohn auf. Also, du solltest dir wünschen, dass dieser Lohn immerwährend ist. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, sagte über die folgende Ayah, Allah sagte, إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. Das ist Surat Qaf. Übersetzt heißt es, darin ist wahrlich eine Ermahnung für jemanden, der Herz hat und hinhört, während er geistig anwesend ist. Darin ist wahrlich eine Ermahnung für jemanden, der Herz hat und hinhört, während er geistig anwesend ist. Das habt ihr auch in Surat An-Nazi'at. Allah subhanahu wa ta'ala erzählt uns die Geschichte von Musa und Fir'aun. Und dann sagt er, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. Wahrlich, hierin ist eine Ermahnung für jemanden, der Allah fürchtet. Und hier sehen wir, dass die Ermahnung, dass der Zusammenhang, die Ermahnung, Allah subhanahu wa ta'ala, sie nutzt jedem, der bestimmte Bedingungen erfüllt hat und dazu gehört, dass man eben aufmerksam zuhört. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala sagte über diese Ayah, sie bedeutet, dass man der Ayah oder der Ermahnung Allahs zuhört, während man mit seinem Herzen anwesend ist. Denn wenn das Herz anwesend ist, versteht es, was gesagt wird Und wenn das Herz abwesend ist, versteht es nicht mehr, was gesagt wird. Und Allah sagt an anderer Stelle, مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ. Allah hat keinem Menschen in seinem Innersten zwei Herzen gegeben. Das heißt, du kannst dich nicht auf zwei Sachen gleichzeitig allgemein konzentrieren, dass du dir zwei Sachen deine volle Aufmerksamkeit gibst. Deswegen deswegen sorg dafür, dass dich nichts ablenkt, wenn du einen Unterricht zuhörst. Mach dein Handy aus oder lautlos. Versuch, dass keine Sache dich dabei stört. Und wenn wir schon beim Herzen sind, müssen wir immer wieder daran erinnern, immer wieder daran erinnern. Und der gläubige Mensch, ihm wird nicht langweilig durch diese Ermahnung, und zwar, dass man ihn daran erinnert, zu achten, was ist in seinem Herzen drin. Davon hängt dein Jenseits ab. Was ist in deinem Herzen drin? Damit meine ich, was ist dein Ziel? Warum bist du da? Was willst du dadurch bezwecken? Machst du es für Allah Azza wa Jal oder machst du es nicht für Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dann musst du deine Absicht jetzt korrigieren, damit Allah Azza wa Jal dich dafür belohnt. Wenn wir dabei sind, etwas zu lernen, darf man sich auch nicht etwas vornehmen, was einem letztendlich zu viel ist. Egal, was du lernen willst, ob es das Koranlesen ist, ob es der Fiqh ist oder Aqidah, egal was für Thema, nimm dir immer kleine Häppchen vor. Und der Grund dafür, den werden wir gleich sehen, warum. Natürlich, der Mensch ist so, yani subhanallah, wenn du dir mal überlegst, was hast du in der Schule gelernt und wie hast du für die Schule gelernt, für eine Arbeit, für eine Prüfung, für eine Klausur. Wenn du kurz vor der Prüfung gelernt hast, hast du auch kurz nach der Prüfung wieder vergessen. Wenn du aber regelmäßig in kleinen Schritten gelernt hast, hast du auch noch lange Zeit nach dieser Prüfung dir gemerkt, was der Inhalt dieses Stoffes war. Abu Bakr sagte, ich meine damit der Autor, Al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, ein Schüler, das ist übrigens ein bekannter Fehler, den man macht. Im Arabischen öfter sagt man, heißt es ja, وَلَا يَأْخُذُ الطَّالِبُ in bestimmten Artikeln, aber im Deutschen das falsch zu sagen, der Schüler soll nicht das, sondern ein Schüler. Also der bestimmte Artikel im Arabischen, für manche Geschwister uns übersetzen, so, ja. Der bestimmte Artikel im Arabischen ist manchmal der unbestimmte Artikel im Deutschen. Ein Schüler soll sich nicht mehr vornehmen, als er aufnehmen kann, sondern er soll sich wenig vornehmen. Dieses Wenige soll so wenig sein, dass er es genau verstehen kann und dass er es auch sehr gut sich merken kann. Ismail ibn Ulayya, ich sage jetzt verschiedene Namen, und diese Namen sind einfach bekannte Überlieferer in der islamischen Geschichte. Manche davon kennen wir, manche davon kennen die Gelehrten dieser Wissenschaft, aber das ist nicht so wichtig für uns. Wichtig ist für uns, die Weisheit zu verstehen, oder besser gesagt, die Weisheit nach ihr zu handeln, was die Leute gesagt haben. Ibn Ulayya, rahimahullah ta'ala, sagte, ich pflegte von Ayyub al-Sakhtayani, rahimahullah, immer 5 Hadithe zu lernen. Hätte er mir mehr erzählt, hätte ich mich geweigert. Also das macht dir mal bewusst. Stell dir mal vor, da kommt hier jemand her in deine Moschee und will dir etwas beibringen. Und erklärt dir ein Thema, ein Kapitel. Nach 10 sagt er, Jazakumullah khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ihr geht nach Hause. Wie würden die Leute darauf reagieren? Wie würde allgemein die Reaktion darauf sein? Der eine sagt, ja, jetzt habe ich mir extra freigenommen, um dir zuzuhören. Ja, du hattest dir Zeit, um zuzuhören, aber du hast nicht Zeit, um was zu lernen. Du wolltest gar nicht was lernen. Du wolltest zuhören. Die Moschee-Vorstand, ja, ohne jetzt die Moschee-Vorstand hier zu meinen damit, sagt, subhanallah, wir haben den Leuten extra gesagt, kommt in die Moschee, und die haben jetzt gesagt, die kriegen, ja, was kriegen sie? Ein Schauspiel, eine Vorführung oder eine Belustigung, eine Unterhaltung? Was haben sie gedacht? Wollten sie was lernen? Ha? Unterschied, also die Ziele sind unterschiedlich. Ja? Das Gleiche, Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, er sagte, ich pflegte zu Al-A'mash zu gehen und zu Mansur und ich hörte von immer vier Hadithe, fünf Hadithe. Vier Hadithe, fünf Hadithe, wie viel wird das sein? Eine Seite, zwei Seiten, mehr, ein bisschen weniger. Vier, fünf Hadithe zu hören und dann ging ich weg. Ich ging weg. Er von sich aus ging weg, aus Angst davor, dass es mir zu viel wird und dass ich dann vergesse. Shu'ba ibn Hajjaj, er ist einer, der wird genannt sogar Amirul Mu'minin fil Hadith. Das heißt, das ist eine Auszeichnung oder ein Beiname, der nur wenigen Gelehrten der Hadithwissenschaft gebührt, beziehungsweise so genannt worden sind. Er sagte, ich pflegte zu Qatada zu gehen. Qatada ist einer der Imame der Tabi'in, einer der großen Tafsir-Experten. Ich pflegte zu Qatada zu gehen und ihm nach zwei Hadithen immer zu fragen. Danach sagt er, dann erzählt er sie mir und dann fragt er mich, soll ich dir noch ein paar mehr erzählen? Dann sagte ich zu ihm, nein, erst will ich sie auswendig lernen und sie mir gut merken. Liebe Geschwister, deswegen sind auch diese Menschen das geworden, was sie geworden sind. Wenn jeder sich immer das merken würde, was er alles schon gehört hat, dann wäre er nicht auf dem Wissensstand, auf dem er sich jetzt gerade befindet. Aber sie haben sich wenig gemerkt, immer mehr und irgendwo zu viel. Aber sie haben sich es gut gemerkt. Das heißt, es war abrufbereit. Wie jemand, der meinetwegen den Koran auswendig kennt. Du fragst ihn nach einer Sura, er kann sie lesen. Tayyib, warum können wir uns nicht merken, den Vortrag, den wir vorgestern gehört haben? Vielleicht haben wir sogar das Thema vergessen. Warum? Warum? Weil vielleicht unsere Absicht war eine ganz andere, warum wir zugehört haben. Auch dies, und warum waren sie so erfolgreich? Wir haben doch gehört, und das ist immer eine sehr schöne Sache bei diesen Überlieferungen, wie man sie erkennen kann. Ihr seht ja, die meisten Überlieferungen gehen gar nicht über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam und nicht über die Sahaba. Öfter natürlich, muss aber seltener. Aber wir sehen, es gibt die Parallelitäten. Das heißt hier, diese Angelegenheit, er hat immer zwei Hadithe, der andere hat vier, der andere fünf. Woher kennen wir das? Bei den Sahaba? Das Gleiche. Die Sahaba, radiallahu anhum, wenn sie den Koran gelernt haben, haben sie auch immer nur fünf Ayat, zehn Ayat, bis sie gelernt haben und sogar danach gehandelt haben, oder nicht? Warum? Weil sie wussten, wenn sie danach handeln, merkt man sich das besser. Und das ist auch der Sinn und Zweck des Ganzen. Sehr wichtig ist, warum ist das alles zu seinem eigenen Vorteil? Weil je schneller man etwas lernt, desto schneller vergisst man auch. Ibn Shihab al-Zuhri, rahimahullah ta'ala, sagte, man talaba al-ilma jumlatan fatahu jumla. Das heißt, wer etwas in großen Mengen lernt, der wird es auch in großen Mengen vergessen. Und er sagte, Wissen erlangt man, und das ist ein Imam, er sagt dir seine Erfahrung, er sagte, Wissen erlangt man nur dadurch, indem man ein Hadith lernt oder zwei. Mensch. Wenn man etwas lernen will, und da ist zum Beispiel ein Gelehrter da, oder ein Scheich, oder wer auch immer, und man kann von ihm etwas profitieren, und du möchtest zum Beispiel ihm eine bestimmte Frage stellen, dann überleg dir ganz kurz, lieber Bruder, liebe Schwester, musst du derjenige sein, der ihm diese Frage stellt? Oder ist es vielleicht besser, jemanden anderes diese Frage formulieren zu lassen? Der nämlich erstens die Frage besser formulieren kann, denn es gibt Geschwister, die stellen die Frage, ich übertreibe nicht, ich sage das yani, aus eigener Erfahrung. Es gibt Geschwister, sie können ihre Frage mehr als eine ganze Stunde lang stellen. Also das passiert, mehr als eine Stunde. Obwohl die Frage sich zusammenfassen lässt in wenigen Zeilen. wenigen Zeiten. Und die Antwort ist ebensprechend ja oder nein. Warum macht er das? Weil er, wenn wir gut über ihn denken, dieser Fragende, er weiß nicht, wie man eine Frage stellt und er weiß nicht, was ist jetzt wichtig an diesen Informationen. Er denkt, er muss alles, was in seinem Herzen ist, loswerden, damit der Gelehrte oder der Scheich oder wer auch immer die Frage beantworten kann. Ach, hier muss nicht sein. Es gibt Dinge, die sind irrelevant. Und deswegen guck mal im Koran al-Karim, wenn du eine Geschichte liest, öfter kommen dir Fragen, ja, das würde ich auch noch gerne wissen. Und wie ist es hier und was ist da? Was ist da genau? Ach, überleg dir mal, ist das für den Sinn der Geschichte wirklich entscheidend, was du fragst? Bestimmt nicht. Und deswegen, manche Leute verschwenden ihre Zeit und sie verschwenden die Zeit der anderen ebenfalls. Und deswegen, lieber Bruder, sei dir, mach dir deine Beziehung nicht kaputt zu anderen Menschen. Schreib doch die Frage auf oder lass sie dir von jemand anders aufschreiben oder such dir jemanden, der mehr Wissen hat als du, der dir sagen kann, ja, Achi, das musst du sagen, das musst du den Scheich nicht fragen, diese Information ist wichtig, diese Information ist irrelevant. Und dann schick jemand anderes, der die Frage stellt. Gerade zum Beispiel, wenn du zum Beispiel die Sprache nicht so gut verstehst, wie der Person, die du fragen möchtest. Kannst du jemand anderes schicken. Und ein Hinweis dafür, weil wir sagen ja immer, und das immer das gleiche betont, wie machen wir die ganzen Unterrichte, wir sagen ja die ganze Zeit, wir folgen dem Koran al-Karim. Wir folgen der Sunna des Propheten, Allahu Akbar, Ahl al-Sunna, ne? Dann wir sagen, wir folgen As-Salaf al-Salih, Allahu Akbar. Gibt es ein Buch, wo drin steht As-Salaf al-Salih? Gibt es ein Buch, wo drin steht, yani, dass wir sind die Salaf, das ist unsere Methodik, wie man... Ach, selbst wenn das gibt, du hast nicht gelesen. Und deswegen lesen wir jetzt hier, und wir wollen wissen, wie haben denn die Menschen gehandelt? Deswegen wir orientieren uns an ihnen, weil wir doch überzeugt davon sind, dass die Menschen, die früher gelebt haben, das heißt, die zur Zeit des Propheten gelebt haben, oder in relativer Nähe der Quelle viel näher waren und dementsprechend bessere Menschen waren als du und ich. Das ist doch der ganze Sinn der Sache. Das ist auch logisch und verständlich. Schau dir mal diese Überlieferung an, als Hinweis darauf. Und zwar sagte Umar ibn Qais, sagte Ata ibn Abi Rabah, rahimahullah ta'ala, und seine Gefährten, immer wenn Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, immer wenn Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu kam, haben sie Abu Zubayr vorgeschoben, damit er von ihnen die Hadithe lernt. Subhanallah. Jabir ibn Abdullah, er ist einer der sieben Sahaba, die viele Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert haben. Und es ist davon auszugehen, dass er wohl ihnen einiges mitzuteilen hat. Aber sie wussten, du kennst dich ja selbst am besten, wenn ich jetzt dahin gehe und zuhöre, dann ich merke mir jeden zweiten Hadith, wenn überhaupt. Und dann, wenn ich jemand mich fragt, ja, was, erzähl mal den Hadith noch, dann du kriegst ihn dann nicht mehr ganz zusammen, fügst ein Wort hinzu, eins weg. Ich weiß nicht, er hat auch irgendwas gesagt, ich glaube, und die Sache, die Belieferung ist kaputt, fertig, vergiss die ganze Sache. Und du bist nicht nur du bist unten durch, sondern der Hadith, den kannst du auch jetzt vergessen, den du neu fabriziert hast, sozusagen. Ja? Und deswegen haben sie jemand anderes geschickt, der sich das besser merken kann. Und Hinweis darauf, und deswegen muss auch nicht jeder die islamische Religion studieren, weil manche Menschen können das halt nicht. Wir wollen auch nicht nur immer über die Schüler sprechen und wie sie sich zu verhalten haben. Es gibt auch Hinweise, Empfehlungen seitens des Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie der Lehrer sich zu verhalten hat. Der Lehrer zum Beispiel, eine Sunna ist, dass man, wenn man etwas erklärt hat, dass man es noch zweimal wiederholt. Das heißt, man eine Sache dreimal sagt. Und deswegen, das lesen wir auch im Hadith von Anas bin Malik, radiallahu ta'ala an, Sahih al-Bukhari, er sagte, إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam begrüßte, dann begrüßte er dreimal. Und wenn er ein Wort sprach oder eine Sache sagte, dann wiederholte er sie dreimal. Das heißt, er sagte sie dreimal. Und das ist wie gesagt, damit die Leute verstehen, was er gesagt hat. Beim ersten Mal Man ist unachtsam. Was? Wer hat gesprochen? Dann hörst du es einmal, jetzt hast du es verstanden. Aber du hast es nämlich richtig gemerkt. Und beim dritten Mal, du merkst es dir. Und deswegen waren die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam kurz und knapp, aber die Leute haben etwas mitgenommen. Tayyib. Genug zum Lehrer, gehen wir wieder zum Schüler. Der Schüler, wenn er etwas gehört hat und etwas gelernt hat, und jetzt spreche ich die Spezialisten unter uns an. Das heißt, die Leute, die wirklich einem Unterricht beiwohnen, damit sie etwas lernen. Wenn du diesem Unterricht beigewohnt hast und du hast eine Information gelernt, einen wissenschaftlichen Unterricht besucht, was sollst du danach machen? Abu Bakr rahimahullah ta'ala sagte, wenn ich sage Abu Bakr, meine ich jetzt den Autor. Wenn ich Sahabi bin, sage ich radiallahu anhu. So ist allgemein bekannt. Er sagte, es ist empfehlenswert und erwünschenswert, dass man, wenn man von seinem Lehrer einen Hadith gelernt hat, und wir haben gesagt, Hadith, Information, egal was, dass man diese Information ihm noch einmal vorträgt, damit er sie einem korrigiert. Und damit er einem seinen Fehler ausbügelt, sollte er etwas falsch gelernt haben. Und das ist eine Sache, ich denke, die Erfahrung hat jeder mal gemacht, dass er denkt, er hat das verstanden. Er denkt, er hat es verstanden, aber er hat es gar nicht verstanden. Und hier, hier kommt die Notwendigkeit zu Trage, dass man, soweit man natürlich kann, immer versuchen sollte, einen Menschen zu haben, von dem man lernt. Im Gegensatz zum Buch, meine ich. Buch ist gut, Buch ist sehr wichtig sogar. Buch ist aber eine Stütze. Aber es gibt Dinge, die findest du nicht im Buch. Du findest sie nicht im Buch. Das Buch kann dir nicht Lebenserfahrung geben, geht nicht. Die Lebenserfahrung brauchst du von jemandem, der sie hat. Das Buch kann dir nicht sagen, welche Information brauchst du jetzt in diesem Augenblick. Die Reaktion eines Gelehrten auf eine bestimmte Situation hat für dich manchmal viel größeren Einfluss als eine Information, die du gelesen hast. Und viel einprägender für dein Gedächtnis ist sie. Wenn man etwas gelernt hat, und das wollte ich ausführen, ist es zum Beispiel sehr empfehlenswert, dass man sich darüber unterhält mit seinen Kommilitonen. Damit meine ich seine Mitschüler. Man hat ein Thema gelernt, meinetwegen über Al-Wudu. Und danach, du redest über dieses Thema mit deinem Bruder. Weil dadurch wird nicht nur klar, was du falsch verstanden hast, sondern dadurch werden die Lücken klar, denn manchmal, man denkt, man hat das ganze Thema verstanden und der Lehrer hat absichtlich auch manchmal Themen weggelassen, weil er will dir nicht zu viel Informationen auf einmal geben. Okay? Und deswegen, du wirst finden, der Gelehrte, der zum Beispiel ein Buch unterrichtet, wenn er es einmal durchgeht, dann sagt er bestimmte Informationen. Und wenn er es zweites Mal durchgeht, sagt er manchmal absichtlich andere Informationen, die er im ersten Mal nicht gesagt hat. Nicht, weil sie ja nicht wusste oder nicht ihm eingefallen war. Nein, er hat absichtlich gemacht, weil er will dir das Gefühl geben, er will dir das Leben einfach machen, damit du nicht so viele Informationen auf einmal bekommst. Wie gesagt, das sind Gelehrte, die auch erzieherisch was drauf haben, sage ich mal. Tayyib. Es gibt eine Überlieferung über Anas ibn Malik radiallahu anhu, deren Überlieferungskette allerdings eine Schwachstelle beinhaltet. Er sagte, wenn wir beim Propheten sallallahu alaihi wasallam waren und von ihm eine Aussage hörten, einen Hadith hörten wortwörtlich, haben wir uns dann darüber unterhalten, wenn wir von ihm aufgestanden sind und weggegangen sind. Bis wir diesen Hadith uns gemerkt hatten. Aber unabhängig von der Authentizität dieser Überlieferung, zweifelt jemand daran, dass die Sahaba radiallahu anhu das gemacht haben? Wie willst du das denn sonst merken? Sahaba waren auch Menschen. Natürlich haben viele von ihnen bessere Gedächtnisse gehabt als du nicht. Das geben wir zu. Weil es hängt mit der Situation ab, hängt mit den Sünden ab, die man begeht oder nicht begeht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aber war ein Volk, die ja nicht lesen geschrieben, die haben sich Sachen viel besser gemerkt als wir heutzutage. Aber trotzdem, mussten sie wiederholen und trotzdem mussten sie sich über eine Sache unterhalten, um sie sich zu merken. Und das Gleiche ist ähnlich über Abdullah ibn Abbas, überliefert, sodass wir wieder die Parallelitäten sehen zwischen der ersten Generation und der zweiten Generation und so weiter und so fort. Er sagt, إِذَا سَمِعْتُمْ مِنِّي حَدِيثًا فَتَذَاكَرُوهُ بَيْنَكُمْ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, wenn ihr von mir einen Hadith gehört habt, dann unterhaltet euch darüber untereinander. Dann unterhaltet euch darüber untereinander. Und das ist eine der besten Art und Weisen, wie man sich etwas merken kann. Was soll man machen, wenn man keine Mitschüler hat, wie die meisten von uns? Dann soll man selbst Gespräche führen. Mu'ad ibn Mu'ad sagte, manchmal waren wir bei der Tür von Ibn Aun. Ibn Aun, einer der Überlieferer. Wir saßen bei der Tür von Ibn Aun und da kam Shu'ba zu uns hinaus. Shu'ba ibn Hajjaj, wie gesagt, der berühmte Hadith-Überlieferer. Dann kam Shu'ba zu uns hinaus, während er seine gesamten Hände eingezogen hatte. Und ich kann mir vorstellen, hat so sie eingezogen und so yani gezählt, so 1, 2, 3, so wie man sich das vorstellt, ja. Dann hat einer von uns ihn angesprochen, während er so in diesem konzentrierten Zustand war und rauskam aus dem Haus. Dann sagte er, La tukallimni, sprich mich nicht an, denn ich habe gerade einen Hadith von Ibn Aun gehört. Entschuldigung, denn ich habe gerade 10 Hadith von Ibn Aun gehört und ich habe Angst, dass ich sie vergesse. Also hat sie sich selbst vorgesagt und vorgesagt und vorgesagt. Liebe Geschwister, es gibt keinen anderen Weg, als sich eine Information zu merken, als dass man sie sich immer wieder vorsagt, immer wieder wiederholt. Und deswegen, wir wissen, viele Geschwister sagen, ich würde gerne den Koran auswendig lernen. Aber ich vergesse schnell. Ja, subhanallah. Auch derjenige, der den Koran auswendig gelernt hat, vergisst schnell. Und das Auswendiglernen des Koran ist überhaupt nicht die Kunst. Das Auswendiglernen, yani jemand, der geübt ist, schafft eine Seite. Ich habe jemanden, der geübt ist. Okay, am Anfang vielleicht war es länger. Aber jeder von uns nach einer Zeit kann schneller lernen. Okay? Jemand, der geübt ist, schafft in eine Seite locker in 20 Minuten, Viertelstunde, kann auch halbe Stunde nehmen, ist auch nicht schlimm. Okay? Das heißt, du kannst dir ausrechnen, 604 Seiten zu lernen, ist keine Kunst. Das ist nicht das Problem. Was ist das Problem? Wiederholung. Weil die Wiederholung hört nicht auf. Das Auswendiglernen ist einmal, setzt schön, lernst die Seite, das war's. Aber danach wiederholst du bis zum Ende deines Lebens. Keine Angst davor, das ist ein Genuss. Nicht, dass man falsch versteht. Das Koran lernen und wiederholen und sich mit dem Koran zu beschäftigen, ist ein Genuss. Es ist der höchste Genuss, weil es gibt nichts Schöneres und nichts Besseres und nichts Vollkommeneres als die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala. Es gibt ein paar Kapitel, die der Gelehrte erwähnt hat, wo ich nur den Titel erwähne, damit wir sehen, liebe Geschwister. Und das ist die Sache, auf die ich hinweisen will. Wir sagen immer, unsere Scharia, die islamische Religion, ist eine vollkommene Religion. Und wir sagen, sie ist eine Religion, die alle Lebensbereiche abdeckt. Und wir sagen, sie ist eine Religion, die zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort anwendbar ist. Lieber Bruder, das sind schöne große Worte. Hast du auch einen Beweis für diese Aussage? Wenn du redest mit Nicht-Muslimen oder mit Muslimen oder wie auch immer, wie kannst du diese Aussage beweisen? Was ist das Fundament dieser Aussage? Die Antwort lautet, indem wir uns über solche Sachen unterhalten, indem wir solche Sachen merken. Unsere Religion beinhaltet auch den Aspekt des Anstands. Die Gesetze, die von Menschen gemacht sind, sie beinhalten in der Regel Rechte. Das ist dein Recht, das ist mein Recht, das ist sein Recht, das ist unser Recht, Minderheitenrecht, weiß ich was. Aber die islamische Gesetzgebung Allah subhanahu wa ta'ala, sie beinhaltet, liebe Geschwister, alle Aspekte des Lebens. Und dazu gehört eben auch der Aspekt des Anstands und des Charakters. Also dem, der das gehört, das irgendwie hat gerade so was gemacht. Das scheint aus zu sein, falls der Bruder irgendwas davon hat. Das Kapitel lautet hier: At-Targhibu fi i'arati kutub al-sama'i wa dhammi man salaka fi dhalika tariq al-bukhl wa imtina'. Das heißt also, geht hier darum, Überlieferung, er will anspornen, dass man, wenn man ein Buch hat, dass man es auch anderen Menschen zur Verfügung stellt. und wie schlimm es ist, dass man mit den Büchern, die man besitzt, geizt. Ich lasse das Kapitel aus, ich wollte den Titel erwähnen, dass man weiß, worum, was alles in dem Buch noch gibt. Dann sagte er, wie abscheulich es ist, dass man Bücher, die man ausgeliehen hat, dem Besitzer nicht wieder zurückgibt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Erfahrung auch macht in Moscheen oder so, dass Bücher plötzlich verschwinden und nicht zurückkommen. Auch das unsere Religion beachtet auch sowas auf. Und dass man sich damit beeilen soll, wenn man etwas ausgeliehen hat, dem Eigentümer wieder zurückzugeben. Dann, dass man als Ausleiher dem Verleiher dankbar sein soll für das, was er einem getan hat. Und das alles fällt natürlich unter die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: La yashkurullaha man la yashkurun nas. Das heißt, wer Allah nicht dankt, dankt auch den Menschen nicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls: Man istana'a ilaykum ma'rufan fajazuhu. Das heißt, wer euch etwas Gutes getan hat, wer euch einen Gefallen getan hat, den belohnt dafür. فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ مُجَازَتِهِ فَدْعُوا لَهُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّكُمْ قَدْ شَكَرْتُمْ. Das heißt, wenn ihr nicht dazu fähig seid, ihn dafür zu belohnen, dann sprecht für ihn ein Bittgebet, bis ihr davon überzeugt seid, kann man sagen, dass ihr ihm, inshallah, genug getan habt für diesen Bittgebet. Denn ihr wisst ja, der gläubige Mensch, manchmal erfreut sich über ein Bittgebet mehr, als dass man ihm eine Schokolade gibt oder irgendetwas. Er sagt dir, ach, ich will von dir nichts, mach nur Dua für mich. Gib mir nichts, ich will noch ein Dua für mich und meine Familie und meine Kinder und meine Frau und Nachfahren. Deswegen, das ist manchmal viel wertvoller. Und so eine Person, das macht man für ihn Dua, wenn man nichts hat, was man geben kann. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ يُحِبُّ الشَّاكِرِينَ. Denn wahrlich, Allah ist dankbar und er liebt die Dankbaren. Denkst du, Allah subhanahu wa ta'ala wird jemanden bestrafen oder erniedrigen, den er liebt? Niemals. Deswegen, diese Hadith sind gewaltig. Er wird niemals jemanden bestrafen. Du würdest das doch auch nicht tun. Du würdest du jemanden wehtun, verletzen, erniedrigen, verunglimpfen, schmähen, den du liebst? Niemals. Stell dir an deinen Vater, denke an deine Mutter. Dann Allah subhanahu wa ta'ala ist noch gewaltiger als das. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala sagte: Wer geizt, wer mit seinem Wissen geizt, der wird auf drei Arten auf die Probe gestellt werden. Also auf eine von drei Arten auf die Probe gestellt werden. Entweder er vergisst es. Oder er stirbt und die Leute haben nichts von seinem Wissen. Oder seine Bücher werden ihm abhanden kommen. Und deswegen, wenn du etwas gelernt hast, wir sind ja nicht alle, wir reden nicht falsch verstehen, wir reden nicht nur hier über Gelehrte und weiß nicht was. Bruder, wenn du etwas verstanden hast, wenn du es gelernt hast und du bist bei deiner Familie, du bist bei deinen Eltern, du bist bei deinen Freunden, dann red darüber, was du gelernt hast. Sag, weißt du, was ich heute erfahren habe im Unterricht? Der Sheikh hat das und das und das und das und das und das und das erzählt. Subhanallah, durch diese Worte kann sein, das ganze Gespräch mit deinem Bruder, den du zusammen sitzt, mit deinem Freund, wird dadurch beeinflusst. Und plötzlich, statt dass ihr euch über Fußball unterhaltet, über weiß nicht was, unterhaltet ihr euch plötzlich über Religion. Und du bist der Grund dafür gewesen. طيب. Im nächsten Abschnitt geht es um die Verschriftlichung von Wissen und welche Anstandsregeln es dafür gibt. Wir können, wenn wir wollen, unseren vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen wirklich in allem folgen und Allah subhanahu wa ta'ala dabei sogar dienen. Das heißt, wir sind imstande, weil wir so viel wissen über unsere Menschen, über unsere Geschwister, die früher gelebt haben. Deswegen sagte einer von ihnen, wenn du es schaffst, nichts zu tun, es sei denn, du hast dafür eine Überlieferung, Selbst wenn du dich, selbst wenn es darum geht, dich zu kratzen, dann mach es. Also er sagt, wenn du schaffst, nichts zu machen, auch nicht mal kratzen, sei du hast ein Hadith dafür, dass du dich kratzen sollst in diesem Moment, ja, dann mach es. Warum? Hier geht es darum, du sollst dich festklammern an den Menschen, über die Allah subhanahu wa ta'ala schon im Koran gut gesprochen hat. Und jetzt saßen ein paar Leute zusammen mit Harun al-Rashid, rahimahullah, und sie haben gesprochen, ja, über die Farben. Man hat gesprochen, welche Farben die schönsten Farben sind. Und der eine sagte, ich denke, die weiße Farbe ist die schönste Farbe. Vielleicht wegen einem Hadith, dass die besten Kleider sind, die weißen Kleider. Und der andere sagte, nee, ich denke, die grüne Farbe ist die schönste Farbe, weil sie ist die Farbe des Paradieses. Vielleicht, weil es viele Grün gibt, dort viele Pflanzen gibt und Bäume. Der andere sagte, ja, ich denke, Gold ist das, die schönste Farbe. Gold, jeder mag Gold. Und Muhammad bin Hassan, rahimahullah ta'ala, der war still, der hat nur zugehört, was die anderen gesagt haben. Da sagte al-Rashid zu ihm, rahimahullah, der Führer sagte zu ihm, warum redest du nicht, was ist deine Meinung über die Sache? Da sagte er, ehrlich gesagt, wenn es eine schönere Farbe geben würde, als die schwarze Farbe, dann hätten die uns vorausgegangenen Menschen früher den Koran al-Karim mit dieser Farbe geschrieben. Und deswegen dann sagt er, also Rashid war davon überzeugt. Und dann haben sie sich darauf geeinigt, dass das die beste Farbe ist. Warum? Weil sie gesehen haben, die Sahaba haben diese Farbe gewählt, als sie den Koran al-Karim geschrieben haben. Also auch in dieser Hinsicht kannst du jemandem folgen, der vor dir gelebt hat und nicht deiner eigenen Meinung folgen, sondern die Meinung von Menschen, die vor dir gehen. Und in dem Buch gibt es Überlieferungen, wie die Farbe und warum die Farbe und welche Farbe am längsten hält und weiß nicht was. Und wenn man sogar, subhanallah, Spuren an sich hat, wo man erkennt, dass man nach Wissen strebt, dann ist es sogar eine wünschenswerte Sache. Und zwar sagte ein Überlieferer, sagte, das Gleichnis der Tinte, das Gleichnis der Tinte auf dem Kleidungsstück eines Hadith-Überlieferers ist gleich einer Perlenkette am Hals eines Mädchens. Also wir sagen, das ist Alltagssache, wenn du wirklich zum Ahl Hadith gehören willst, dann das ist normal. Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, sagte, Al-Shafi'i sah mich einmal in seiner Sitzung und weil ihr wisst ja, die waren ja, der eine war der Lehrer des anderen, ne? Also Imam Ahmad war Schüler unter anderem von Shafi'i. Wenn man sagt Schüler, deswegen sage ich immer unter anderem, weil manche Leute denken, er hat immer nur einen Lehrer gehabt, ja? Er hat mehr als einen Lehrer gehabt, hatte keine Sorgen. Imam Ahmad sagte, rahmat ta'ala, Shafi'i sah mich einmal in einer Sitzung, in einer seiner Sitzungen. Und auf meinem Kleid war Tinte. Und ich habe versucht, das zu verdecken. Dann sagte er, mein Junge, warum versuchst du die Sache zu verdecken? Wahrlich, Tinte auf dem Kleidungsstück gehört zum Anstand. Und in den Augen mag es zwar so aussehen, als wäre es was Schwarzes, aber wenn man durch die Augen des Herzens schaut, dann sieht es aus, als wäre es etwas Weißes. Auch wichtig, liebe Brüder, liebe Geschwister, dass man immer einen Stift mit sich bei hat. Und das ist eine Art, die Dankbarkeit Allah subhanahu wa ta'ala zum Ausdruck zu bringen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, عَلَّمَ بِالْقَلَمْ. Das heißt, Allah hat subhanahu wa ta'ala extra diese Worte gesprochen, subhanahu wa ta'ala, und gesagt, er hat den Menschen mit dem Schreibrohr gelehrt. Oder den Menschen mit dem Stift gelehrt. Qatada, rahimahullah ta'ala, sagte als Interpretation dieser Ayah, er sagte, إِنَّ الْقَلَمَ نِعْمَةً min Allahi azima. Er sagte, wahrlich, das Schreibrohr ist eine gewaltige Gunsterweisung Allahs. Wäre es nicht, das heißt, gäbe es ihn nicht, gäbe es keine Religion und wir könnten nicht vernünftig leben. Sogar wenn du aufschreibst, sollst du darauf achten, ordentlich zu schreiben und leserlich zu schreiben und schön zu schreiben. Und hier an diesem Punkt, was ich jetzt erwähne, damals, die Leute haben natürlich geschrieben mit Tinte, und haben auf Fragmenten geschrieben, ähnlichen, auf Knochen und auf Steinen. Wir heutzutage, auch wenn man ein Buch schreibt, sollten wir uns überlegen, kann man vielleicht auch Regeln ableiten aus dem, was die Gelehrten früher gemacht haben, sodass wir sie auch benutzen, wenn wir ein Buch drucken, zum Beispiel. Gibt es dafür auch Regeln, wie so das aussieht? Zweifellos. Ich denke, da werden sich keine zwei Leute streiten. Es gibt eine Überlieferung über Ali ibn Abi Talib, auch wenn diese Überlieferung, die ist unauthentisch. Ihr wisst, wenn man sagt unauthentisch in diesem Zusammenhang, das heißt, wir können sie ihm nicht mit Gewissheit zuschreiben, aber es könnte sein, dass sie stimmt. Und Allahs Barmherzigkeit, subhanahu wa ta'ala, ist groß. Aber sie soll Ansporn sein in diesem Moment jetzt, dass man sich Mühe gibt, wenn es um Islam geht, dass man es auf beste Art und Weise immer macht. Egal was man macht, dass man es schön macht. Er sagt in einer Überlieferung, es gab einen Mann, der hat sich Mühe gegeben, Bismillahirrahmanirrahim schön zu schreiben. Schön zu schreiben. Daraufhin hat Allah ihm seine Sünden vergeben. Und Abu Hakim, rahimahullah ta'ala, sagte, als wir in Kufa waren, Kufa ist eine Stadt im Irak, als sie in Kufa waren und die Masahif schrieben, das heißt, die Koranabschriften anfertigten, kam einmal Ali radiallahu anhu an uns vorbei, während wir am Schreiben waren. Er stellte sich dann bei uns hin und sagte, schreib auf schöne Art und Weise. Und sein Stift war nicht richtig gespitzt. Da sagte der Überlieferer, dann habe ich ihm den Stift gegeben, hat ihn ordentlich gespitzt. Danach habe ich geschrieben und dann sagte er, هَكَذَا نَوِّرُوا مَا نَوَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. So sollt ihr glänzen lassen, so sollt ihr leuchten lassen, was Allah, der Allmächtige und Ruhmvolle, auch hat leuchten und glänzen lassen. Also geht es auch um die Art und Weise, wie man schreibt, um die Art und Weise, wie man anderen Menschen nach etwas zur Verfügung stellt. Vielleicht, dass man seine Unterrichte, seine Mitschriften hat, wenn man seine Mitschriften in einem bestimmten Ordner aufbewahrt, einen bestimmten Ordner hat, in dem man alles aufschreibt und immer den benutzt, man Unterrichte verfolgt und so weiter und so fort. Vielleicht könnte man daraus ableiten, wie man das auch aus der deutschen Rechtschreibung kennt, Zeichensetzungen. Dass man auf die Sprache achtet, wenn man ein Buch schreibt, wenn man das übersetzt, auf Absätze achtet, das ordentlich ausschauen lässt, Zeichensetzung, das also Korrektur lesen lässt, vielleicht mehrmals, den Gesamteindruck des Bildes, wie sieht es aus? Und nicht etwas Billiges drucken lässt, wie manche Leute, die nehmen den Koran al-Karim und wollen dann einfach sagen, sie, ja, Hauptsache die Leute kriegen den Koran al-Karim in die Hand und dann drucken sie, subhanallah, Ausgaben, die kosten vielleicht 10 Cent ein Exemplar, wo keine Gestaltung und kein auf nichts geachtet wird und auch das Cover, ja, das außen billig, überhaupt nicht attraktiv. Hauptsache es wird, wie gesagt, gedruckt und im Namen des Islam. Tayyib. Hanbal ibn Ishaq, rahimahullah ta'ala, sagte, einmal sah mich Imam Ahmad, während ich schrieb, und meine Schrift, ich habe sehr, sehr dünn geschrieben. Daraufhin sagt der Imam Ahmed zu mir, rahimahullah, mach das nicht, denn wenn du es mal wirklich brauchst, wortwörtlich hat er gesagt, wenn du es mal wirklich brauchst, dann wird dich diese Sache im Stich lassen oder betrügen. Also gemeint ist damit, schreib ordentlich auf. Deswegen nicht, dass jemand denkt, ach hey, das war früher, die Schriften und dünn und dick und Bleistift und weiß ich was. Bruder, ich habe gesagt, wir wollen daraus ableiten, dass wir auch ordentlich sein müssen, wenn es um Religion geht. Und dass die uns vorausgegangen Rechtschaffen Menschen das verstanden haben. Da hat keiner von ihnen gesagt, er hätte auch zum Imam Ahmed sagen können, ach, gibt es einen Hadith dafür? Hätte er machen können, oder? Der Mann hat doch ein Werk von 40.000 ungefähr, oder mehr, in seinem Musnad. Hast du einen Hadith, hast du einen Beweis für das, was du sagst? Das braucht man nicht dafür. Warum? Weil das fällt alles unter die allgemeinen Aussagen, dass man die Religion respektiert. Und Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Das heißt, wer die Scha'air hochschätzt, verherrlicht, so rührt dies von der Gottesfurcht her. Was sind Sha'air? Sha'air ist der Plural von Sha'ira. Sha'ira sagt man auf Arabisch, kullu ma ash'ara Allahu bi ta'zimih. Das heißt, alles, wodurch du den Eindruck hast, dass Allah, dass es bei Allah einen Wert hat. Alles, wo du den Eindruck hast, es hat bei Allah einen Wert, das ist eine Sha'ira und die sollst du hochhalten, Ehren halten. Deswegen manche Leute sagen, was ist das Problem? Warum darf man den Koran nicht auf den Boden legen? Gibt es einen Hadith dafür? Ach, gibt kein Hadith dafür. Der Koran war ja auch gar nicht vollkommen so in der Art vorhanden zur Zeit des Propheten. Aber das fällt unter die Anordnung des Respektes. Einer sagt ja, ehrlich gesagt, ich bin davon überzeugt, dass den Koran man darf auch anfassen ohne Wudu. Na und? Hat dir jemand gesagt, deswegen sollst du den Koran anfassen ohne Wudu? Frag irgendeinen Gelehrten, der gesagt hat, man darf den Koran anfassen ohne Wudu. Und frag ihn, heißt das, dass ich das machen soll? Er wird dir sagen, nein. Er sagt dir nur aus Gottes Furcht, sagt er dir, ich bin von der Sache überzeugt und ich kann nicht gegen meine Überzeugung handeln. Aber er wird dir sagen, aus Respekt, natürlich fässt du den Koran nur an, wenn du Wudu hast. Wie denn sonst? Tayyib. An dieser Stelle kommen wir gleich ein bisschen auch zur Tafel. Und zwar, sie haben, das nächste Kapitel lautet, كيف يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. Wie soll man بسم الله الرحمن الرحيم schreiben? Abu Abdullah ibn Battah, rahimahullah ta'ala, sagte, Battah heißt Ente. Er sagte, manche Schreiber, wenn sie Abdullah schreiben, zum Beispiel Abdullah ibn Fulan, das heißt auf Arabisch Abdullah, der Sohn von so und so. Okay? Abdullah ibn Fulan. Wisst ihr, wie sie es schreiben? Ich muss ganz kurz hier Sachen reagieren, sonst klappt das nicht. Das ist jetzt das Blatt. Das sind die Zeilen des Blattes. So, und ich will es schreiben, Abdullah ibn Fulan. Der hat die schon geschrieben. Und manche schreiben so. Bitte, meine Schrift ist kein Vorbild. Ja? So, Abdullah ibn Fulan. Abdullah. Sie haben gesagt, das macht man nicht. Jetzt sind die Geschwister fragt die Arabisch sprechen. Warum macht man das nicht? Also für die Geschwister, vielleicht sind Schwestern dabei, die nicht gehört haben. Ich habe einfach Abdullah ibn Fulan geschrieben. Abdullah ibn Fulan besteht aus 4 Worten. Weil die erste Zeile voll war, passte nur noch das Wort Abd hin. Und dann die nächste Zeile habe ich die nächsten 3 Worte geschrieben. Das ist das Problem. Diese Aussage hat einen Beigeschmack von Kufr sogar. Ja? Weil Abdullah ibn Fulan, das heißt Abdullah, der Sohn von dem Sohn, Abdullah, der Sohn von so und so. Aber wenn du so schreibst und jemand beachtet nur die Zeile, dann heißt es Allah, der Sohn von so und so. Natürlich denkt da keiner daran. Also ich meine, keiner wird das falsch verstehen oder so. Aber es geht um Adab. Es geht um Anstand Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber. Genauso wie wenn du Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erwähnst, sagst du sallallahu alaihi wa sallam, um es unanständig ist wegzulassen. Auch auf solche Sachen will ich darauf hinweisen, dass die Gelehrten auch auf solche Sachen geachtet haben, dass man sie nicht weglassen soll. Und das gleiche natürlich wird noch andere. Er sagte, kulluhu ghalat und qabih. Das alles sagte, das ist schrecklich. Schreckliche Fehler sind das. Und ein Schreiber soll diese Sache aus dem Weg gehen und sich bewusst machen, was er schreibt, und diese Sache aus dem Weg gehen. Dann sagt Abu Bakr, rahimahullah ta'ala, ebenso verabscheue ich Folgendes zu machen.
Auch wieder das gleiche Prinzip. Er schreibt zum Beispiel hier, er will schreiben, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und dann schreibt er in die eine Zeile, Rasul, und dann hier, Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. So. Wie sieht das aus? Wie könnte man das falsch verstehen?
Genau, als würde man sallallahu alaihi wasallam für Allah sagen. Okay?
Auch das gehört nicht zum Anstand. Auch darauf sollte man möglich achten. Und Alhamdulillah, heutzutage bei so Computersachen und so, hat man, manchmal so Symbole und so, die Sachen vielleicht ein bisschen einfacher machen. Allah.
Tayyib. Auch auf solche Sachen kann man achten. Und was ich damit sagen will, ist, das ist nicht haram oder sowas, nicht falsch verstehen. Aber wenn man auf sowas achten kann, Alhamdulillah, und du machst das für Allah, dann wisse, dass Allah auch solche Taten nicht verloren gehen lassen wird. Wenn wir schon bei sallallahu alaihi wasallam sind, sollten wir immer sallallahu alaihi wasallam sagen. Wir alle kennen die Belohnung dafür, dass wenn du einmal das sagst, Allah subhanahu wa ta'ala sagt es für dich zehnfach. Du sagst, oh Allah, du bittest sozusagen für Segnung und Barmherzigkeit für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und Allah azza wa jal sagt das zehnfach für dich. Zehnfach für dich. Und Allah subhanahu wa ta'ala, was bedeutet diese Aussage? Das heißt, du kriegst es 1000%, weil Allah braucht das ja nicht jemandem zu sagen. Er macht es, subhanahu wa ta'ala. Sufyan ibn Uyayna sagte, und das ist jetzt eine Erzählung, die uns Kraft schöpfen soll. Ist ein Traum, erzählt uns zu einem Traum, aber diese Träume, wie gesagt, sie können wahr sein, aber sie sind Ansporn. Deswegen ist es ganz normal, lieber Bruder, wenn du einen Traum gesehen hast, der dich anspornt, du machst weiter im Guten. Wenn du einen Traum gesehen hast, der war schlecht, dann du erzählst das niemandem, du sagst erledigt. Und er hat Folgendes gesehen. Er sagt, ich hatte einen Bruder, einen Bruder, also mit dem ich immer zusammen war, und Hadith haben wir gelernt. Er starb dann und ich sah ihn im Traum. Dann fragte ich ihn, was hat Allah mit dir gemacht? Er sagte, Allah hat mir verziehen. Ich sagte, wodurch? Er sagte, ich pflegte nämlich Hadithe aufzuschreiben, und immer, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt wurde, habe ich daneben geschrieben, sallallahu alaihi. Und meine Absicht war es, dass Allah mich dafür belohnt. Daraufhin hat Allah mir deswegen verziehen. Auch soll man darauf achten, wenn man einen Unterricht beiwohnt, dass man Sachen aufschreibt, die einem später bereuen könnte, dass man sie nicht geschrieben hat. Wie zum Beispiel der Name des Lehrers. Oder zum Beispiel die Namen der Anwesenden, die mit einem anwesend sind. Das Datum, das sind alle Sachen, die sind sehr wichtig, gerade für die Hadith-Wissenschaft. Nochmal, das kürzen wir diesen Teil ab. Aber das sind alles Sachen, die kannst du eines Tages, sind sie sehr wertvoll. Wie zum Beispiel kommt einer zu dir und sagt, wie der so und so, war der wirklich anwesend in dem Unterricht? Und dann kannst du nachschauen, nee, der war eigentlich niemals anwesend. Kannst du vergessen. Den kannst du nicht als Schüler von so und so bezeichnen, weil ich war immer da und der war nie da. Tayyib, Korrektur lesen, wenn man etwas geschrieben hat. Da geht heute ein bisschen viel über Bücher schreiben. Hisham ibn Urwa, rahimahullah ta'ala, er sagte, mein Vater sagte zu mir, sein Vater Urwa ibn Zubayr, einer der bekannten Briefe über Aisha radiallahu anha. Mein Vater sagte zu mir, hast du aufgeschrieben? Er sagte ja. Ich sagte ja. Er sagte, ja, hast du das auch Korrektur gelesen? Ich sagte nein. Er sagte, dann hast du gar nichts geschrieben. Und Yahya ibn Abi Kathir, auch an der Briefe, sagte, das Gleiche ist einer Person, die etwas aufschreibt und es nicht Korrektur liest, ist das Gleiche ist einer Person, die ihr Geschäft verrichtet und sich hinterher nicht mit Wasser reinigt. Ich kürze an dieser Stelle ein bisschen ab. Es geht hier allgemein darum, dass man sein Buch immer dabei haben sollte, wenn man zum Unterricht kommt und man weiß, dass der Lehrer ein Buch hat, ein Buch unterrichtet, dass man dieses Buch parat hat und mit sich nimmt. Und geht auch darum, früher hat man, liebe Geschwister, beim Überliefern verschiedene Methoden gehabt, die man überliefert hat. Zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel, damit wir ein bisschen in diese Welt auch ein bisschen reinkommen. Angenommen, ich habe ein Buch geschrieben. Okay? Egal welches. Dann, wenn dieses Buch wertvoll war, dann wollten die Leute dieses Buch über den Lehrer überliefern. Dann haben sie, was haben sie gemacht? Sie haben dieses Buch dem Lehrer vorgelesen oder der Lehrer hat es ihnen vorgelesen. Und das war zwei verschiedene Arten, wie man etwas überliefert, auf authentischem Wege. Und dadurch hat sich dann eine Überlieferungskette im Laufe der Zeit gebildet. Und das kann man, das gibt es in der deutschen, sag ich mal, Literaturwelt, ist mir das absolut unbekannt, aber das kann man machen. Also auch heutzutage, wenn du weißt, da gibt es jemand, hat etwas Wertvolles geschrieben. Es wird immer noch gemacht, Alhamdulillah, auch in den islamischen Büchern, man immer noch gemacht. Immer noch gibt es Gelehrte, die von Zeit zu Zeit Sitzungen machen und in denen sie ein Buch unterrichten, zu dem sie einen Sanad haben. Genau, besonders bei was? Bei Hadithen des Propheten. Beim Koran Karim sowieso, das ist bekannt. Aber auch bei Hadithen des Propheten und auch bei Gedichten zum Beispiel. Zum Beispiel, wie man für euch der Tajweed mag, gibt ein Gedicht, das heißt Al-Muqaddim al-Jazariya von Imam Muhammad al-Jazari, rahimahullah ta'ala. Es gibt Gelehrte heute, die eine Überlieferungskette haben, von diesem Gedicht bis zum Autor. Du kannst sozusagen die Person, so einen Gelehrten, wenn du einen hast, ihm das Gedicht auswendig vortragen, wenn du es richtig auswendig vorgetragen hast, dann teilt er dir seine Überlieferungskette mit bis zum entsprechenden Autor. Imam al-Shafi'i rahmatullah sagte, حُدُورُ الْمَجْلِسِ بِلَا نُسْخَةٍ ذُلْ. An einer Sitzung teilzunehmen, ohne dass man ein Exemplar hat, ist eine Erniedrigung. Und dann redet er hier über verschiedene Dinge. Was ich hier entnehmen möchte, ist die Begriffe eine wichtige Sache, und das ist vielleicht die letzte für uns heute, inshallah ta'ala, weil dann haben wir auch die Zeit dann so langsam überschritten. Ich meine, dass wir sie überschreiten, ist normal, aber ich meine, dass wir sie mehr als normal überschreiten. Und zwar, wie wichtig es ist, dass man sein Wissen nicht nur aus Büchern nimmt. Das sind jetzt hier ein paar witzige Beispiele, die auf damals zutreffen. Aber die Beispiele, die heute passieren, die sind nicht weniger seltsam. Jemand, der nichts weiß oder kein Hintergrundwissen hat und ein Buch aufschlägt und dann kommen die seltsamsten Ergebnisse heraus. Weil er denkt, er hat es verstanden, aber er hat es nicht verstanden. Weil jeder von uns hat unterschiedliche Informationen im Hinterkopf. طيب. Zum Beispiel gab es mal einen, der hat, das ist nicht mehr wichtig, ich kann das arbeiten. Ich schreibe mal jetzt erstmal. Ich habe absichtlich ein bisschen schlechter geschrieben, weil der Mann hat einen Lesefehler gemacht. Früher, du musst wissen, lieber Bruder, gab es keine Zeichen. Okay? Also, ich schreibe jetzt nochmal darunter. Ich habe so schlecht geschrieben, es kommt fast wirklich raus, wie es damals war.
Auf jeden Fall, damals gab es keine Zeichen. Deswegen hat hat einer seinen Lehrer mal vorgelesen, Namen ist unwichtig. Hattathana, also das war damals einfach ein Symbol. So. Meint ihr, machen wir so. Das ist ein Symbol für Hattathana, uns hat erzählt. Und wenn man sagt, uns hat erzählt, jetzt kommt ein Name eines Überlieferers und dann kommt wieder uns hat erzählt, uns hat erzählt, und so eine Kette bildet man. Und dann hat er gelesen, statt, oder er hat gelesen, Hattathana sab'atun wa sab'in. Haddathana sab'atun wa sab'in. Aber es musste eigentlich heißen Haddathana Shu'ba wa Sufyan. Und die Sache ist in der Zeichensetzung. Also wenn du hier zum Beispiel Shu'ba machst, dann kannst du, ich habe hier das falsch, ja? Shu'ba. Kannst aber auch Sab'a machen. Okay? Sab'a heißt sieben. Shu'ba ist der Name der Person. Und Sab'in, das hat er richtig schief gelesen, ja? Aber es muss heißen Sufyan. Und er hat gelesen Sab'in. Das Alif hat einfach übersehen. Dieser Fehler, natürlich kommt der nur zustande dadurch, dass man nicht richtig gelesen hat. Aber es, genauso wie es Lesefehler passieren können, können auch Verständnisfehler kommen. Gestern habe ich, glaube ich, auch über ein Verständnisfehler gesprochen, ne? Über einen Hadith von Sa'd ibn Qatada, ne? Ich bin noch eifersüchtiger als er. Das war auch so ein Verständnisfehler, den man machen kann. طيب. Es gibt noch ein anderes Beispiel. Könnte jemand vorstellen, was es bedeuten soll? Jarir, sehr schön. Ja. Jarir. An. Ja. Raqaba. Meinetwegen, ja. So. Irgendein Name. Der hat was anderes draus gemacht. Wer weiß, was heißt Kürbis auf Arabisch? Kürbis. Kürbis. Kürbis hat er ausgemacht. Das ist so warm. Kürbis. Jarir an Raqaba heißt, oder Jarir überliefert bei Raqaba. Kürbis an Raqaba heißt, Kürbis überliefert über den Hals. Macht überhaupt keinen Sinn. Warum? Weil er das Buch genommen hat und gelesen hat. Und nicht verstanden hat, was er. Da gibt es noch ein anderes Beispiel. Wer kann das hier lesen? Genau, Mu'ad al-Jabal. Er hat daraus gemacht Mu'ad. Der Jabal heißt Berg, ne? Aber er hat gemacht Mu'ad ibn Khayl. Also Khayl ist das Pferd. Okay. Hier gibt es noch ein gutes. Das lesen? Ja. Al-Qaba. Eben. Wie heißt der Briefer? Marfad. Marfad. Ich habe das als Solmin dann, ja? Wir haben aber schon gesagt, ich habe es schon. Al-Qaba Marfad. Er hat aber gemacht, Al-Qaba eben. Murtad. Aber es gibt noch was Schöneres hier. Was haben Sie? Hier sagt einer, ich habe niemand beliefert, ja? Ich habe Ubaydullah ibn Umar sagen hören.
Er sagte, ich habe den Burschen von Hammad ibn Zayd, rahimahullah, gefragt. Er sagte, O Abu Ismail, hat dir Amr über Jabir ibn Abdullah, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam erzählt, dass er
Naha an was ist das? Naha an den Khubs. Khubs ist was? Brot. Er sagt, er hat dir wirklich die Person so und so erzählt über Jabir, dass der Prophet gesagt hat, das Brot verboten hat. Er sagte, lachte Hamad ibn Zayd, rahimahullah, sagte er, mein Sohn, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Brot verboten hat, wovon sollen die Leute leben? Er hat nicht das Brot verboten, sondern Al-Khabr. Al-Khabr. Al-Khabr ist eine Art, ist eine Vertragsart zwischen einem Landwirt und einem, also einem Grundstücksbesitzer und einem Bauern. Der Grundstücksbesitzer sagt zum Bauern, bitte schön, du kannst dieses Feld bestellen und wir teilen uns den Gewinn. Hier ist das Feld zur Verfügung, du bebaust es, wir teilen uns den Gewinn. Die Saat muss allerdings von dem Grundstücksbesitzer kommen und darf nicht vom Bauern kommen, der es bestellt, damit die Gerechtigkeit ist. Und das ist eine verbotene Form, wenn auch noch dem, der die Arbeit hat, auch noch die Saat besorgen muss. Okay? Und das ist, das ist die Bedeutung dieses Hadiths. Aber jetzt gibt es auch noch was Besseres. Ja. Ein Mann kam zu Al-Layth ibn Sa'd und sagte zu ihm, wer hat dir nachher diesen Hadith mit dem Propheten erzählt, wo es heißt, der Mann hat es so gelesen, okay? Er hat gesagt, wie hat der Nafi' den Hadith über den Propheten Sallam erzählt, wo nushirat fi abihi al-qissa. Also das heißt übersetzt, wie hat den Hadith erzählt, wo es um die Person geht, um dessen Vater diese eine Geschichte erzählt worden ist. Man wird wissen, worum geht es in der Geschichte überhaupt. Ja? Wie hat der Nafi' diesen Hadith erzählt, wo es um eine Person geht, dessen sein Vater seine Geschichte bekannt geworden ist. Erzähl mal. Dann lachte der andere und sagte, hör mal, der Hadith geht ganz anders. Der Hadith heißt, wer kennt den Hadith? Ich bin sicher, viele kennen den Hadith. Er sagte, fil ladhi yashrabu fi das war natürlich nicht da aniyat Al-Fitta. Die Arabisch verstanden? Verstanden? Ja. Der Hadith ist Alladhi yashrabu fi aniyat al-Fitta. Der Prophet hat gewarnt, dass man aus Gefäßen aus Gold oder Silber trinkt. Wer das macht, wer aus golden oder silbernen Gefäßen trinkt, in Wirklichkeit schleppt in seinem eigenen Magen Höllenfeuer mit sich. Absolut verboten. Aber die Zeichen dazu war falsch. Fi alladhi nushirat fi abihi al-qissa. So hat das gelesen. Erzähl mir über den Hadith, wo es um einen Mann geht, dessen Geschichte bekannt geworden ist. Hat er umgewandert und ursprünglich war es über den Hadith, in dem der Prophet Sallam gesprochen hat, davon, dass man aus Silbergefäßen trinkt. Ganz anders. Also überhaupt gar nicht vergleichbar. Da gibt es noch was Schöneres. Aber das ist schon hart, ja. Das, hier geht's, heißt auch ausdrücklich, da war ein anwesender Schüler, der, obwohl, war wahrscheinlich ganz neben der Kappe. Und der Hadith Sanad geht so. An. Das kann jeder lesen, brauche ich nicht Punktuierung machen. Okay. Jetzt. Das war nicht so ordentlich geschrieben.
So. Aber kann man verstehen. Wer kann Arabisch? Lies mal vor.
Ar-Rasulillah.
Weiter.
An-Allah
Azza wa Jal. Okay. Er hat so gemacht. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. An-Allah an-Rajul. An-Allah an-Rajul. Das bedeutet, der Prophet hat überliefert über Allah subhanahu wa ta'ala, das ist ein Hadith Qudsi, über einen Mann. Statt Azza wa Jal an-Rajul. Davon sagte einer, Alhamdulillah, der war nicht jemand, der gleich zornig geworden ist, hat gesagt, Subhanallah, wer ist der Chef von Allah Subhanahu wa Ta'ala? Es gibt ein Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, das heißt, Ammu Rajul, Sinmu Abihi, Ammu Rajul, das heißt, Ammu Rajul Sin wa Abihi. Das heißt, der Onkel eines Mannes, also dein Onkel, ist wie dein Vater. Der Onkel ist wie dein eigener Vater. Okay? Und er hat das, damals das Qaf, hat man so ähnlich gesprochen, wie hier vielleicht noch ein bisschen so hoch, das ist schon ein Qaf. Und er hat geschrieben, Ammu Rajul Diq wa Abihi. Was heißt Diq wa Abihi? Das heißt, der Onkel einer Person ist die Nervensäge des Vaters. Okay? Wir haben alle, inshallah ta'ala, oder viele von uns, Shawwal gefastet. Ja? Der Professor sagte, man sama Ramadan, fa'atba'ahu sitten min Shawwal, fa'ka'annama sama ad-dahab. Das heißt, wer Ramadan fastet und in 6 Tagen Shawwal fastet, ist so, als hätte er den gesamten, das ganze Jahr gefastet. Und das Wort sitten, schreibt man so. Einer hat das den Menschen ein bisschen leichter gemacht. Sittan wäre das. Sin, Ta. Er hat einfach gemacht. So, was ist das? Shay'an. Also irgendwas. Wer Ramadan fastet, irgendwas im Shawwal fastet, der hat das ganze Jahr gefastet. Und die letzte oder vorletzte. Die letzte ist dann ein bisschen nationalistisch. Und zwar gibt es ein Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Oder kann man ja auch schon. Und zwar heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihtajama, was heißt ihtajama? Ja. Keiner weiß? Das ist die Hijama, oder? Das ist vorletzte noch eins, fertig. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Hijama gemacht, wo a'fa al-Hijama ajrah, muss das heißen. Okay? Und er hat den Hijam, das ist die Person, die das für ihn gemacht hat, die Hijama, seinen Lohn gegeben. Also das Lohn, seinen Lohn gegeben. Er hat so gemacht. Was ist Ajurra? Ein gebrannter Ziegel. Ein gebrannter Ziegel. Das ist immer ein Ajurra. Deswegen. Okay. Und das Letzte, das ist für uns wieder interessant, hat mit Schreiben nichts zu tun. Aber das ist wieder, wo ich gesagt habe, dass dieses Thema geht darum, dass man das falsch verstehen kann, wenn man nicht von seinem Lehrer etwas nimmt, von einem lebendigen Menschen. Und zwar kam einmal ein Mann vom Stamm Anasar und sagte, wir sind auserwählt. Also auserwählt, er sagte, das heißt, wir sind ein ehrenvolles Volk. Uns gebührt besondere Ehre, weil wir von Anasar stammen. Weil wir von Anasar sind. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat nämlich in unsere Richtung gebetet. Tatsächlich gibt es ein Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Richtung Anasa gebetet hat. Allahu Akbar. Das heißt, die Qibla hat er verlassen und Richtung Anasa gebetet. Und das Problem ist jetzt, das Wort Anasa hat zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist der Name dieses Stammes, aber die andere Bedeutung ist einfach ein Speer. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nämlich in der Regel nicht einfach in die weite Welt gebetet, sondern er hat etwas in Richtung eines Gegenstandes gebetet, das, was man Sutra nennt. Sutra nennt man, kommt vom Verb Satara. Satara heißt verdecken. Denn es soll andere Menschen davon abhalten, dass sie vor dir laufen, denen die Quere kommen, deine Qibla. Also hat man ihm die Hidbah oder die Anasa aufgestellt, damit er in diese Richtung betet, als Sutra sozusagen. Und der Mann hat das einfach anders verstanden, hat gesagt, er hat in Richtung des Volkes gebetet. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Möglichkeit geben, dass wir immer Wissen erlernen von den Gelehrten selbst direkt, dass wir nichts falsch verstehen und dass wir das, was wir gelernt haben, uns merken, das, was wir gelernt haben, anderen Leuten weitergeben. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich ein bisschen die Herzen auch ein bisschen dadurch erreichen konnte, auch wenn das ein bisschen schwer zu verstehen war teilweise für die Geschwister, die kein Arabisch sprechen. Aber möge Allah Azza wa Jal den jeden Bruder, der kein Arabisch spricht, dazu bringen, dass er inshallah ta'ala Arabisch lernt. Und dass er die arabische Sprache beherrscht. Und dass er sich darum Mühe gibt, die zu beherrschen. Denn Alhamdulillah, es gibt viele Geschwister, die sich diese Mühe gemacht haben und jetzt die haben sich ein Jahr nur Zeit genommen. Ein Jahr, die Bruder. Sie sind ins Ausland gegangen und nach einem Jahr konnten sie Arabisch verstehen und sprechen und schreiben und eine ganz normale Khutbah, ein ganz normaler Unterricht mit einem Gelehrten auf Arabisch verstehen. Ein Jahr deines Lebens. Machst du es jetzt, hast du für die restliche Zeit deines Lebens einen riesigen Nutzen davon. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit, euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam, wa barak ala nabiyyina Muhammad. Taban, wenn wir morgen Unterricht machen, wir machen Fatawa weiter, machen nicht das Thema weiter. Möge Allah euch belohnen. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Thank you.